Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie heute Morgen alle ein, Sie, die ich herzlich begrüße, von fern und nah mit mir jetzt in eine Richtung zu blicken, nämlich seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir beten. Herr, du weißt, woher wir kommen. Jeder von uns hat seine Wünsche und Bitten an dich. Große und kleine, kühne und verzagte, wir wünschen uns ja viel. Herr, was willst du uns geben? Vielleicht etwas anderes, als wir uns gewünscht haben, vielleicht etwas Größeres. Herr, um manche Dinge wagen wir schon gar nicht mehr zu bitten. Wir haben es längst aufgegeben, weil wir meinen, es habe keinen Wert. Aber vielleicht willst du uns gerade da heute ansprechen. Herr, du bist immer wieder neu und überraschend für uns. Lass uns deine Überraschungen in diesem Gottesdienst nicht verschlafen. Sei du da mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wir sprechen gemeinsam. Als Evangelium, als Lesung hören wir das Evangelium zum heutigen Sonntag. Nämlich das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, so wie es im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums berichtet wird. Jesus sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten. Einer, ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Und nun singen wir das Hauptlied dieses Sonntags, 195, die Verse 1 bis 5. die Epistel auf den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht im Brief an die Galater, im zweiten Kapitel von Vers 16 ab, heißt es. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, sind auch wir gläubig geworden an Christus Jesus, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die wir suchen, durch Christus gerecht zu werden, selber als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Diener der Sünde, das sei ferne. Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Amen. Das gehört sich nicht. So hört es der ABC-Schütze in der Schule. Mitten in der Unterrichtsstunde packt er sein Vesperbrot aus, verschlingt genüsslich die Salami, dreht aus dem Rest runde Kugeln und schießt dem Lehrer mitten ins Gesicht. Weil handgreifliche Lektionen nicht mehr zeitgemäß sind, redet er pädagogisch liebevoll ihm ins Gewissen. Das Klassenzimmer ist keine Schießbude und die Lehrerin keine Zielscheibe. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sein Vesperbrot vermunitioniert? Schießen im Unterricht gehört sich nicht. Der Bub lernt mit Schmerzen, was sich in der Schule gehört. Oder das gehört sich nicht. So hört es der Sohn in der Familie. Auf seinem Schreibtisch liegen die Unterrichtsbücher der Oberstufe. Der Vater liest zufällig einen Titel: Aussagenlogik und Schaltalgebra. Obwohl er selbst einmal das Abitur gemacht hat, schaltet ihm bei dieser Aussage die Logik ab. Er fragt seinen Sprössling: Ist das nun Philosophie oder Physik? Aber der Philius streicht sich durch die langen Haare und murmelt in seinen Bart: Oh Alter, das checkst du nicht. Dann ergreift die Mutter das Wort: Der Vater ist kein Kumpel. Wo bleibt denn der notwendige Respekt? Frechheit in der Familie gehört sich nicht. Der junge Mann lernt kaum mehr, was sich in der Familie gehört. Oder das gehört sich nicht. So hört es der Auszubildende im Betrieb, der zukünftige Feinkostlehrling oder Feinkosthändler kommt mit Lederjacke, Halskette und Ohrring ins Geschäft. Der Filialleiter nimmt ihn beiseite und sagt: Du, unser Geschäft ist keine Disco, wo bleibt die Krawatte? Diese Kleidung gehört sich nicht. Er lernt, was sich im Betrieb gehört. Das gehört sich nicht. Genauso hört es der Apostel in der Gemeinde. Petrus ist zu Besuch in Antiochien und nimmt an der Agape, am Liebesmahl teil, einem wichtigen Bestandteil der frühchristlichen Gemeinde. Dort trifft sich hoch und nieder, dort treffen sich Herren und Knechte, dort treffen sie sich alle zu einem fröhlichen Miteinander und Beieinander. Siehe, wie haben sie einander so lieb, heißt bezeichnenderweise ein römischer Steckbrief für kleinasiatische Christen. Und dann erscheinen strenggläubige Juden an der Tür, winken den Petrus heraus, halten ihm das Gesetzbuch unter die Nase und trommeln auf ihn ein. Die Gemeinde ist kein Eintopf,
Schließlich sind wir Juden und gehören zum auserwählten Geschlecht. Die Gemeinde ist kein Tutti-Frutti, nur in unseren Adern fließt das Blut Abrahams, Isaac und Jakobs. Die Gemeinde ist doch kein Leipziger allerlei, nur durch uns sollen die anderen gesegnet werden. Petrus, wie kannst du eigentlich hier in diesem Raum sitzen, Schulter an Schulter mit diesen ehemaligen Heiden und dann noch bei Hasenschlägel und Schweinebraten zugreifen, wo dies ausdrücklich in 3. Mose 11 verboten ist? Gemeinschaft mit Nichtjuden gehört sich nicht. Und Petrus, lern das, was sich anscheinend in der Gemeinde gehört. Heimlich schleicht er sich mit Barnabas aus der Runde, betritt ein anderes Gebäude und sitzt sich dort in einem exklusiven Zirkel separat. Davon erfährt Paulus. Der Heidenapostel ist außer sich. Diese Handlung darf doch nicht wahr sein. Rückfall in die Tabus ist Abfall von Gott. Er fackelt nicht lange. Leidenschaftlich langt er zu. Auch vor solch einem großen Namen wie Kephas schreckt er nicht zurück. Eine unrühmliche Tat ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass ein berühmter Mann sie begangen hat. Mit aller Eindeutigkeit und Schärfe stellt er fest, was sich in der Gemeinde Antiochiens, Jerusalems, Roms und Stuttgarts gehört. Nämlich, unter ein Dach gehören, das gehört sich. Und zweitens, auf eine Bank gehören, das gehört sich. Und drittens, an einen Tisch gehören, das gehört sich. Schauen wir uns diese drei Sätze näher an. Zum ersten, unter ein Dach gehören, das gehört sich. Der großartige russische Erzähler Boris Pandeleimenow berichtet von einem Mann, der durch den Urman, jenen unglaublichen Urwald Sibiriens, irrt. Keiner kennt dort einen Weg. Keiner weiß dort einen Steg. Das Leben im Urman ist unheimlich. Und eines Nachts schreckt er hoch und starrt ins Dunkel. Er hört den Schlag eines schweren Vogels und dann noch einen und dann noch einen. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ein Unglück steht bevor. Schon fliehen die Tiere. Und dann begreift er, Feuer. Der Wald brennt. Das Grauen ist unterwegs. Hilfe suchen, schaut er in alle Richtungen. Was soll er tun? Graben, brennen, fliehen, fällen. Aber dann wird ihm klar, alles, was ich tun könnte, hilft nichts. Ein Dach sollte ich haben. Ein feuerfestes Dach. Aber dieses Dach gibt es im Urman nicht. Der Tod ist mir auf den Fersen. Liebe Freunde, unsere Welt ist wie der Urman. Wer weiß noch einen Weg? Wer weiß noch einen Steg? Das Leben ist unheimlich. Und nachts wachen wir auf und starren ins Dunkel. Irgendetwas steht bevor. Uns schwant nichts Gutes. Brandgeruch dringt durch alle Ritzen. Und manche begreifen Feuer. Feuer, nicht nur das Feuer aus Gewehrläufen und Raketenbatterien, sondern das Feuer des letzten göttlichen Gerichts. Ihr sollt erfahren und innewerten, was es heißt, den Herrn euren Gott verlassen. Hilfe suchen, stehen wir da, schauen in alle Richtungen und wissen, alles, was wir tun könnten, und wir sehen es doch heute, alles, was wir tun könnten, nützt nichts. Ein Dach sollten wir haben, ein Dach, ein feuerfestes Dach. Aber das gibt es in dieser Welt nicht. Die Angst, der Tod ist unser Schicksal. Und der Apostel unterstreicht unsere Hilflosigkeit. All unsere Schutzdächer sind nur billige Strohdächer, die bei der kleinsten Flamme abbrennen. All unsere frommen Bauwerke sind nur miese Schutzdächer, die überhaupt gar keinen Wert haben. All unsere noch so gut gemeinten Werke retten kein Stück Fleisch, sagt der Apostel. Trotzdem ist unsere Lage nicht hoffnungsvoll, nicht hoffnungslos. Einer ist in diesen Wald gekommen. Einer ist hier geboren, einer, der den Weg kennt und einer, der den Steg kennt, einer, der sich nicht fürchtet. Unter unsäglichen Mühen hat er hier die Plane seiner Liebe ausgebreitet und dann an jenem Holzpfahl von Golgatha hochgezogen. Seit Jesus Christus gibt es das Zelt seiner Gemeinde, das auch den letzten Stürmen gewachsen ist. Er selbst steht am Eingang und winkt mit seinen verschafften, ja durchbohrten Händen: Kommt her, die ihr durch den Wald irrt. Kommt her, die ihr bei Nacht aufschreckt. Kommt her, die ihr Angst habt und euch fürchtet. Kommt her, die ihr das Chaos ahnt. Kommt her, die ihr vor dem Tode steht. Kommt alle her. Ihr müsst keine Irrläufer bleiben. Ihr müsst nicht obdachlos sein. Es gibt ein Dach, das uns vor allen Wettern schützt. Doch es gibt einen Raum, in dem uns auch die größte Hitze kein Haar absengen kann. Das Zelt, das Haus seiner Gemeinde ist feuerfest. Und wenn uns Jesus selber hier hereinwinkt, dann darf uns keiner herauswinken, weil es nämlich nur dieses eine Dach gibt, von dem Johann Frank singt: Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Unter ein Dach gehören, das gehört sich. Und das andere, auf eine Bank gehören, das gehört sich. Wer in das große Haus drüben geht, hat die Auswahl von vielen Sitzgelegenheiten. Der Hochgestellte mietet sich eine Loge, von der er gut sieht und in der er gut gesehen wird. Der gut Betuchte leistet sich einen Sperrsitz, der den ganzen Genuss der Aufführung garantiert. Der Durchschnittsbürger kauft sich je nach Geldbeutel im ersten oder zweiten oder dritten Rang ein und befindet sich in ordentlicher Gesellschaft. Nur der Student und Schüler, der klettert ganz hinauf und schwitzt unter dem oberen Dach. Zwischen Ehrenloge und Zwetschgendörre ist ein himmelweiter Unterschied. Und im Stadion ist es nicht anders. Der Sportbegeisterte hat eine große Auswahl. Er kann sich entweder unter das Tribünendach setzen, neben die Honoratioren. Er kann sich auf der Gegengerade unter seinesgleichen wohlfühlen. Oder er mischt sich in der Kurve unter die Fans und wirft Flaschen. Zwischen Klappsitz und Hohlblock ist ein riesiger Unterschied. Immer, auch im Konzertsaal oder Kino, haben wir die Qual der Wahl. Liebe Freunde, im Haus, im Zelt seiner Gemeinde ist dieses Problem ausgeschaltet. Jesus hat keine Ehrenloge eingerichtet für die Apostel und Priester. Jesus hat keinen Sperrsitz bestimmt für die Judenchristen. Er hat keine Ränge eingebaut für die Heidenchristen. In der Gemeinde gibt es keine Ehrenplätze und Stehplätze. In der Gemeinde gibt es weder Klassenunterschiede noch Standesunterschiede. In der Gemeinde gibt es keine Hotvolée und kein Pöbel. Im Zelt Jesu ist nur eine Sitzgelegenheit zu finden, und das ist eine Bank. Und dort finden sie sich alle wieder. Die Juden und Heiden, die Herren und Sklaven, die Reichen und Armen, die Frommen und die Gottlosen. Doch die Armsünderbank ist das einzige Sitzmobiliar in der Gemeinde unseres Herrn. Das ist das einzige Sitzmobiliar. Vor Gott sind sie all gleich große Sünder und von Gott brauchen sie die gleich große Vergebung. Aber auf dieser Bank sitzt sich gut. Endlich ausschnaufen nach der Irrfahrt des Lebens. Auf dieser Bank sitzt sich wohl, endlich befreit von der Zentnerlast seiner Schuld. Auf dieser Bank sitzt sich angenehm, endlich nicht mehr nach Titel und Kittel gefragt. auf dieser Bank sitzt sich fröhlich, endlich in einer Runde mit denen, die auch singen, Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Man muss diese Bank nicht drücken, so wie man die Schulbank drückt. Man darf sie benützen und Ruhe finden für seine Seele. Doch es gibt einen Platz, wo ich nicht eingereiht werde nach Alter und Leistung, wo ich nicht eintaxiert werde nach Geld und Vermögen, wo ich nicht eingereiht werde nach dem, was ich vorweisen kann, sondern ein Platz, wo ich so sein kann, wie ich bin, angenommen und geliebt, angenommen und geliebt. Und wer meint, er müsse einen Extraplatz benötigen, der setzt sich nicht nur daneben, sondern außerhalb der Gemeinde. Deshalb auf eine Bank gehören, das gehört sich. Und damit sind wir beim dritten, nämlich an einen Tisch gehören. Das gehört sich. Das Zelt Jesu ist nämlich betischt. Nur einen Sitzplatz für seine Gäste ist diesem Herrn zu wenig. Der Gastgeber will mit seinen Leuten tafeln. Er weiß doch, dass sie hungrig und durstig sind. Hunger nach Leben und Durst nach Liebe. Hunger nach Trost und Durst nach Zuspruch. Hunger nach Recht und Durst nach Gerechtigkeit. Hunger nach Frieden und Durst nach Versöhnung. Doch entsetzliche Hungerleider, das sind wir alle miteinander. Und deshalb bittet er zu Tisch, an die Ehrentafel, nicht an den Katzentisch. Jesus selbst setzt sich mitten hinein und bietet an, nehmet hin und esset, nehmet hin und trinket. Das ist kein Weizenbrot, das nur wenige Stunden vorhält, sondern Lebensbrot, das immer den Hunger stillt. Das ist kein Beerensaft, der nur noch durstiger macht, sondern Lebenssaft, der für immer den Hunger stillt. Das ist nicht irgendein Mittagsbrot, sondern das ist das Gnadenbrot, das für immer satt macht. Deshalb wirft es doch der Apostel nicht weg. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Einer Wegwerfgesellschaft der Gnade Gottes, Gnade Gott. Er greift zu, er isst und trinkt und dann sagt er, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Liebe Freunde, Christen haben es in sich. Auch wenn man es ihnen nicht ansieht, wegen ihren zerfurchten Stirnen und ihrem schweren Tritt. In sich tragen sie eine Kraft, die nicht zu brechen ist. Die Gnade Gottes liegt nicht im Schaufenster. Aber wer in Herzen zu lesen vermag, der sieht etwas von jener Quelle, die unerschöpflich ist. Und wenn Sie heute Morgen auch danach verlangen, weil Sie so kraft- und saftlos hierher gekommen sind, dann sind Sie gemeint und herzlich und dringlich eingeladen. Selig sind, die hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. An einen Tisch gehören, das gehört sich. In Antiochien stand dieser Petrus schnell wieder auf in seinem Chambre séparée und setzte sich zur Gemeinde. Sicher etwas beschämt und kleinlaut, aber dankbar dafür, dass er gehört hat, was ich gehört. Hören wir es auch? Unter ein Dach, auf eine Bank, an einen Tisch. Jesus lädt sie ein, doch gerade sie. Amen. Und nun singen wir vom Lied 160. 160, anschließend wollen wir drei Kinder taufen. Es ist ein besonderes Geschenk, wenn Kinder in unsere Mitte gebracht werden, damit sie die Taufe empfangen. Wir taufen, weil unser gekreuzigter und auferstandener Herr gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Wissen und Willen diese Gnade verwirft, kann nicht errettet werden. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen. Tretet nun vor den Taufstein, dass wir die Taufe vollziehen. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes. Wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So, lasst uns nun taufen. Hans Ulrich Groh, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der halben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dann Stefan Kadelbach, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Und Bernhard Michael Meyer, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, der Vater hat euch lieb. Amen. Wir wollen beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir für diese Kinder. Du hast sie uns geschenkt und anvertraut. Du hast sie zu deinem Eigentum angenommen. Nun mach sie dieser Liebe gewiss. Lass sie heimisch werden bei dir, zur Freude der Menschen und zu deinem Wohngefallen. Dir befehlen wir die Eltern dieser Kinder. Gib ihnen und den Paten ein liebevolles und fröhliches Herz für ihre Kleiden, für ihre Kleinen. Leite sie und uns, dass wir unter deinem Worte weiterleben. Dir befehlen wir unsere Welt, die von Angst und Schrecken geschüttelt wird. Schenke du Schritte auf den Frieden hin. Dir befehlen wir unser Volk, damit es wieder wisse, was Not tut. Schenke du Gottesfurcht und Dankbarkeit. Dir befehlen wir deine Gemeinde, sammle sie unter deinen Händen und leite sie auf richtigem Wege. Dir befehlen wir auch alle Angefochtenen, Traurigen, Kranken und Verletzten, dass du sie aufrichtest und deines Segensmacht spüren lässest.
Dir befehlen wir uns an. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied 269. Wir beschließen mit den Versen 2 und 3, es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Auf der Opferprojektliste der Stiftsgemeinde stehen auch die Christen in Brasilien. Bei einer rasenden Geldentwertung sind sie beim Bau eines Altersheims, vor allem auch bei den Fahrten der Missionare durch das Land auf unsere Unterstützung angewiesen. Wir danken für ihr Geben. Am Montagmorgen beginnen wieder die 12-Minuten-Gottesdienste, Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr, Freitag 19 Uhr, Stunde der Kirchenmusik. Am Dienstag um 20 Uhr in der Schlosskirche, Stunde der Bibel, wir beginnen mit einer Reihe über die 10 Gebote. 10-mal Ja. Wir laden zu diesen Abenden in der Schlosskirche ganz herzlich ein. Geht mit dem Segen Gottes in eine neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.